Liebe Gemeinde, ich habe in den letzten Tagen einige Erkenntnisse gehabt und interessanterweise kamen mir diese Erkenntnisse alle beim Willow Creek Leitungskongress in Dortmund. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der war echt genial, tolle Musik, super Atmosphäre und eine ganze Menge erfahrene, weise und berühmte Rednerinnen und Redner. Der ganze Kongress war einfach super, inspirierend, herausfordernd, ermutigend. Viele von euch sind ja dabei gewesen und wahrscheinlich ist es euch ähnlich gegangen. Und an all diejenigen, die nicht dabei waren, keine Sorge, ich habe nicht vor, euch jetzt die ganze Predigt mit einem übertriebenen Enthusiasmus oder einer arroganten Ich-weiß-wie-es-geht-Haltung auf die Nerven zu gehen. Das kann zwar mal vorkommen, wenn man völlig begeistert und von einem großen Event wiederkommt, aber wie gesagt, das habe ich nicht vor. Und außerdem sind die Erkenntnisse, die ich hatte, auch viel größer als der Willow-Kongress. Und die will ich mit euch teilen, denn die betreffen uns alle. Egal, ob wir dabei waren oder nicht. Und zwar ist mir ein Satz vom Willow-Kongress hängen geblieben und aus dem ist die erste Erkenntnis von mir entstanden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass dieser Satz ein ganz besonderer gewesen sein muss, denn er kam immer wieder vor. Er wurde immer und immer wieder gesagt in fast allen Vorträgen und ich habe mir gedacht, wenn so viele, so erfahrene, so weise und so berühmte Rednerinnen und Redner diesen Satz immer wieder sagen, dann muss da was dran sein. Dann muss da was Größeres hinterstecken. Und dazu kam dann eben auch noch, dass dieser Satz ausschließlich von Amerikanern gesagt wurde, also von Menschen, die nicht in unserer Kultur aufgewachsen sind und die deswegen vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf das Leben und auf die Welt haben. Und diese erfahrenen, weisen, berühmten amerikanischen Rednerinnen und Redner, also die begannen ihre Vorträge alle auf dieselbe Art und Weise. Und zwar kamen die auf die Bühne, ließen ihren Blick durch die Halle schweifen und ich hatte das Gefühl, dass dieser Moment für sie was Besonderes war. Ein Augenblick, in dem sie nochmal analysieren konnten, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Wer sitzt da vor mir? Zu wem spreche ich? Und nach einer kurzen Pause kam dann immer dieser eine Satz. You look so beautiful. Ihr seht so schön aus. Und daraus erwuchs meine erste Erkenntnis. Und zwar wurde mir eins klar. Deutsche, Österreicher und Schweizer sind offensichtlich überdurchschnittlich hübsch. Jedenfalls in den Augen von Amerikanern. Meine zweite Erkenntnis, die kam mir dann etwas später, und zwar abends, als ich nach einem total langen und anstrengenden Kongresstag völlig fertig beim Zähneputzen vor dem Spiegel stand. Da habe ich begriffen, dass auch erfahrene, weise und berühmte Amerikaner lügen, ohne rot zu werden. Mir ist tatsächlich noch eine dritte Sache aufgefallen. Und zwar haben uns die Rednerinnen und Redner bei Willow eine Menge Geschichten erzählt und Beispiele gegeben, um das, was sie rüberbringen wollten, deutlich zu machen. Sie haben uns in der Regel keine komplizierten, intellektuell höchst anspruchsvollen Vorträge gehalten, wo sie das mit Sicherheit gekonnt hätten. Nein, ganz im Gegenteil, häufig nahmen sie sich viel Zeit, um Beispiele zu geben. Beispiele für ganz simple, aber grundlegende Antworten auf zentrale, wichtige Fragen. So Fragen wie: Was bedeutet es, ein Leiter zu sein? Nach John Maxwell lautet die Antwort, Leiter sein, das heißt, das Leben von anderen zu bereichern. So einfach ist das. Also nicht trivial oder selbstverständlich, aber unkompliziert. Und in unserem Predigttext für heute geht es auch erstens um eine unkomplizierte Antwort auf eine wichtige Frage. Es geht zweitens um ein unvergessliches Beispiel. Und es geht drittens darum, wie man nach inspirierenden, ermutigenden, herausfordernden Kongressen weitermacht, ohne anderen auf die Nerven zu gehen. Ich lese aus Johannes 13 die Verse 1 bis 17. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, genau, ihr habt den auf euren Programm, da könnt ihr mitlesen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er auf vom Mahl, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Erstens, eine unkomplizierte Antwort auf eine wichtige Frage. Gleich der erste Vers in unserem Predigttext macht deutlich, was jetzt kommt, ist total wichtig. Das hat allerhöchste Bedeutung, denn dort heißt es: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und das 13. Kapitel im Johannesevangelium, also da, wo wir gerade sind, das macht den Auftakt zu einer ganz besonderen Phase im Wirken von Jesus auf der Erde. Nicht, dass das, was vorher war, in irgendeiner Form unwichtig oder unspektakulär gewesen wäre, ganz im Gegenteil. In den ersten 12 Kapiteln passieren echt großartige Dinge. Da macht Jesus Wasser zu Wein, heilt einen Menschen, der sein Leben lang krank gewesen war, sättigt mit ein paar Broten und ein bisschen Fisch mehr als 5000 Menschen, schenkt einem blindgeborenen Mann das Augenlicht und erweckt sogar seinen guten Freund Lazarus von den Toten. Er diskutiert mit Schriftgelehrten, er streitet mit seinen Gegnern, er ergreift Partei für eine zum Tode verurteilte Frau und er predigt. Aber all diese Dinge tut Jesus im Hinblick auf ein großes Ziel. Darauf ist alles ausgerichtet und Jesus selbst nennt dieses Ziel immer wieder im Johannesevangelium etwas geheimnisvoll: seine Stunde. Und diese Stunde steht jetzt kurz bevor. Jesus weiß, dass er nur noch wenige Augenblicke hat, gemeinsam mit seinen Jüngern, und die will er nutzen. Und so zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück, sammelt seine Nachfolger ein letztes Mal um sich und bereitet sie vor auf das, was kommen wird. Und ich stelle mir vor, dass das eine unglaublich intensive Zeit gewesen sein muss. In so einer Phase, da haben Nebensächlichkeiten keinen Platz mehr. Jetzt geht es nur noch um das Wesentliche, um die Dinge, die noch unbedingt gesagt werden müssen und die Fragen, die auf keinen Fall offen bleiben dürfen. Fragen wie: Was kommt eigentlich nach der Stunde? Was passiert, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und zum Vater gegangen ist? Wie geht es dann weiter? Kurz, es geht um eine der wichtigsten Fragen, die Jesus je mit seinen Jüngern besprochen hat. Und zwar: Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Diese Frage ist extrem wichtig, auch heute noch. Wir haben heute uns ja an die Taufe von Jenny erinnert. Und als Jenny getauft wurde, da hat Jesus zu ihr gesagt, wir haben es gerade gehört: Jenny, ich habe dich unglaublich lieb. Ich finde dich so genial und ich würde alles für dich geben. Beziehungsweise, ich habe alles für dich gegeben und ich fände es so cool, wenn wir gemeinsam durchs Leben gehen. Wenn ich mitkommen darf in deinen Alltag, wenn du mir nachfolgst. Und irgendwann hat Jenny dann gesagt: Hey Jesus, genau das will ich. Ich will dir nachfolgen. Aber was bedeutet das jetzt? Die Frage ist ja nicht nur wichtig, sondern manchmal auch total kompliziert zu beantworten. Beziehungsweise wahrscheinlich hat jeder so ein bisschen sein eigenes Bild davon im Kopf, was es bedeuten könnte, Jesus nachzufolgen. Heißt das, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Und wenn ja, wie regelmäßig? Muss man dann auf einmal zu allen Menschen nett sein oder ganz viel beten? Oder geht es vor allem darum, so im Durchschnitt ein guter Mensch zu sein? Ab und zu hört man ja auch, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, ganz bestimmte politische Ansichten haben müssen. Also gegen Abtreibung, aber für Umweltschutz. Oder doch eher gegen Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern und für freie Märkte. Oder genau umgekehrt. Über diese Fragen kann man sich heftig streiten und lange nachdenken. Man kann ganze Bücher über sie verfassen. Zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, der hat insgesamt 304 Seiten gebraucht, jedenfalls in meiner Ausgabe, um diese Frage zu beantworten. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus beantwortet die Frage in einem Vers. Und zwar sagt er in Vers 14, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Was bedeutet es also, Jesus nachzufolgen? Ganz unkompliziert, anderen die Füße waschen. So einfach ist das. Zugegeben, ein paar Ausführungen wären dann schon hilfreich, ein paar Details. Denn ganz offensichtlich geht es bei Nachfolge ja nicht um Pediküre. Jedenfalls nicht im Wesentlichen. Was genau meint Jesus also, wenn er sagt, dass wir einander die Füße waschen sollen? Um das herauszufinden, lohnt es sich, das Beispiel, das er gibt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn dafür sind Beispiele ja da. Sie sollen etwas anschaulich machen, sodass man versteht, was gemeint ist. Was also passiert, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht? Zweitens, ein unvergessliches Beispiel. Um zu verstehen, wieso das Beispiel, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gibt, um zu verstehen, wieso das Beispiel, das Jesus seinen Jüngern gibt, so unvergesslich für sie ist, brauchen wir ein paar Hintergrundinfos. Denn wenn heute jemand nach dem Essen aufstehen würde und sagen würde, Freunde, ich habe eine Idee, zieht mal alle die Schuhe aus, ich wasche euch jetzt die Füße, dann hätte das zwar auch Potenzial, zu einer unvergesslichen Geschichte für alle Beteiligten zu werden, aber eben aus anderen Gründen als bei den Jüngern von Jesus. Denn heute lässt man sich in der Regel ja nicht mehr die Füße waschen, sondern erledigt das selbst. Zur Zeit Jesu war das teilweise anders. Da hatte Füßewaschen wie bei uns heute zwar auch zuallererst mal was mit Hygiene zu tun und zur Not machte man das dann schon selbst, denn in der Antike lag man am Tisch miteinander und dann waren die eigenen Füße in der Regel auf Kopfhöhe des Nachbarn und dann war es gut, wenn die gewaschen waren. Aber neben Hygiene hatte Füßewaschen damals vor allem auch etwas mit Stellung, mit Hierarchie und mit Ehre zu tun. Wenn ein Gastgeber seine Gäste ganz besonders ehren wollte, dann sorgte er dafür, dass sich diese Gäste nicht selbst die Füße waschen mussten, sondern er stellte ihnen einen Diener oder Sklaven zur Verfügung, der das dann übernahm. Er machte so deutlich, ihr seid mir ganz besonders wertvolle Gäste. Ich schätze und ehre euch. Aber ein solcher Gastgeber wäre im Leben nicht darauf gekommen, seinen Gästen selbst die Füße zu waschen. Denn Füße waschen bedeutete damals, sich klein zu machen, sich unterzuordnen, das bedeutete Sklavenarbeit zu machen und zu übernehmen. Deswegen muss das, was Jesus hier tut, die Jünger komplett aus den Socken gehauen haben, sofern sie welche trugen. Ihr Herr und Meister übernimmt Sklavenarbeit. Er erniedrigt sich, um sie groß zu machen, um ihnen Wertschätzung auszudrücken, damit sie sich nicht selbst die Füße waschen müssen. Völlig verrückt, völlig verkehrte Welt. Und deswegen reagiert Petrus ja auch so empört. Was, Jesus, du willst mir die Füße waschen? Auf keinen Fall, das lasse ich nicht zu. Ein Meister wäscht seinen Schülern nicht die Füße. Petrus sträubt sich gegen das, was Jesus tut, weil es allem widerspricht, was er kennt. Sein Weltbild und seinem Wesen. Aber genau das ist es, was Jesus hier vorhat. Und zwar sein Weltbild sprengen und sein Wesen verändern. Und Petrus klar machen, dass Nachfolge eben anders ist als alles, was er kennt. Dass es bedeutet, andere Menschen groß zu machen, sie zu ehren, ihnen zu dienen. Und dass Nachfolge davon befreit, immer zuerst danach zu fragen, was springt für mich eigentlich dabei raus? Das ist Nachfolge. Aber das kann Petrus im ersten Augenblick nicht verstehen, obwohl er Jesus schon 12 Kapitel lang hinterhergelaufen ist und eigentlich wissen müsste, was Nachfolge bedeutet. Ich laufe Jesus jetzt auch schon hinterher, seit ich 12 bin. Also nicht 12 Kapitel, aber es hat irgendwie trotzdem was miteinander zu tun. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, mir geht es ganz häufig wie Petrus. Ich kann das mit der Nachfolge so oft auch nicht wirklich verstehen oder kapieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Eimer Wasser und ein paar dreckige Füße sehe, dann ist mein erster Impuls nicht, diese Füße zu waschen. Ganz im Gegenteil. Mein erster Impuls fragt immer danach, was würden die anderen von mir denken, wenn ich die Füße wasche? Und wie bekomme ich es hin, dass mir die Füße gewaschen werden? Also, ist halb witzig, aber halb auch ernst gemeint. Jetzt mal im Klartext und ohne bildliche Sprache. Ich bin irgendwie süchtig danach zu hören, dass ich was wert bin, dass ich geehrt werde, dass ich respektiert werde, dass ich anerkannt und geliebt werde. Daran richtet sich mein Denken und Handeln so häufig komplett aus. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das geht nicht nur mir so. So sind wir Menschen gestrickt. Wir brauchen einfach diese Sicherheit zu wissen, dass wir wertgeschätzt, geliebt und anerkannt sind. Und dafür würden wir häufig alles tun. Es kann manchmal richtig komische Formen annehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Bild wieder gesprochen einen Eimer Wasser und dreckige Füße sehe und drumherum stehen ganz zufällig Menschen, denen Füße waschen imponieren würde, na dann wasche ich die Füße auch. Aber von mir aus etwas zu tun, das andere groß macht und für das ich mich klein machen muss, das würde meinem ersten Impuls nicht einfallen. Das widerspricht meinem Wesen. Und deswegen ist das Beispiel von Jesus, wenn man mal genauer hinschaut, auch heute noch so krass herausfordernd und unvergesslich. Und gleichzeitig auch so unglaublich wichtig für Nachfolge. Das wird vor allem dann deutlich, wenn wir uns die Reaktion von Jesus ansehen. Petrus will nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht, weil es ihm komplett widerspricht, seinem Wesen und Weltbild. Und deswegen antwortet Jesus ein bisschen mysteriös: Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Ich glaube, dass Jesus Petrus die Füße wäscht, ist nicht nur ein Beispiel für Nachfolge, sondern auch die Voraussetzung dafür. Wenn Petrus Jesus nachfolgen will, dann muss er sich zuerst von ihm die Füße waschen lassen. Sonst funktioniert das alles nicht, das mit dem Dienen und dem andere Ehren. Denn wenn Jesus Petrus die Füße wäscht, dann verändert das sein Wesen. Und es ermöglicht ihm, dass er dem Beispiel von Jesus folgt. Denn indem Jesus Petrus die Füße wäscht, macht er ihn groß und sagt ihm: Petrus, ich habe dich unglaublich lieb. Ich finde dich so genial, dass ich alles für dich tun würde. Bei mir bist du anerkannt, wertgeschätzt, respektiert und geliebt. Und das ermöglicht es Petrus, diesem ersten Impuls, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht gleich Folge zu leisten. Nicht als allererstes das zu tun, zu sagen, zu denken oder zu planen, was ihm Anerkennung, Respekt und Wertschätzung bringt, was ihn ins Rampenlicht stellt, sondern einen Schritt zurückzutreten. Und dann kann Petrus aus dem Bewusstsein und der Sicherheit heraus, dass sein Herr und Meister ihn unglaublich liebt und wertschätzt, anderen dienen und sie groß machen. Denn wem Jesus die Füße gewaschen hat, der hat es nicht mehr nötig, selbst für seine eigene Anerkennung sorgen zu müssen. Und noch ein zweites: Wenn Jesus uns die Füße wäscht, dann wäscht er auch all den Schmutz weg, der sich so auf unserem Lebensweg angesammelt hat. All das, was unsere Beziehung zu anderen Menschen und auch zu Gott immer wieder belastet und zerstört hat. All das, was sich da so an Verzweiflung, an Neid, an Sorgen zu kurz zu kommen und an Verzweiflung, also an Verletzung, meine ich als erstes, jetzt kommt Verzweiflung, übersehen zu werden, was sich da zusammengetragen hat an diesem Zeugs. All das, was nicht zugelassen hat, dass wir einander dienen, weil wir der festen Überzeugung waren, dass wir für unseren Wert und unsere Anerkennung selbst sorgen müssten. Jesus wäscht das weg und ermöglicht es uns so, selbst den Lappen in die Hand zu nehmen und Füße zu waschen. Die Füße von denen, bei denen uns das vielleicht gar nicht so schwer fällt. Einfach weil wir wissen, dass sich diese Menschen an die Pediküre erinnern werden und selbst zu Eimer und Lappen greifen, wenn unsere Füße mal Grundreinigung brauchen. Aber darin erschöpft sich Nachfolge nicht. Jesus wäscht auch Judas die Füße. Und der Text lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass Jesus wusste, dass von Judas nichts zurückkommen würde, beziehungsweise nichts Gutes, ganz im Gegenteil. Ich muss zugeben, in diesem Punkt fordert mich das Beispiel von Jesus am allermeisten heraus. Denen Gutes zu tun und die groß zu machen, die gegen mich sind, die mir vielleicht sogar was Übles wollen, das widerspricht nicht nur meinem ersten Impuls, sondern auch meinem zweiten, dritten und vierten. Und in den allermeisten Fällen denke ich mir: Komm, Jesus, ganz ehrlich, heute nicht. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und das stimmt auch. Ich kann das nicht. Und ich will das auch nicht. Aber Nachfolge fängt zum Glück nicht mit dem an, was ich kann und was ich will und was ich tue, sondern damit, was an mir getan wurde und was für mich getan wurde. Und wenn Jesus mir die Füße gewaschen hat, dann ist seine Liebe auch groß genug für den Judas in meinem Leben. Dann will Jesus auch ihm die Füße waschen und manchmal sogar mich dafür gebrauchen. Aber das geht eben nur, wenn ich mir vorher selbst die Füße waschen lasse. Die volle Antwort auf unsere wichtige Frage vom Anfang muss also ein wenig ergänzt werden. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Nicht nur anderen die Füße zu waschen, sondern auch sich die Füße waschen zu lassen. Da haben wir also unsere unkomplizierte Antwort auf unsere wichtige Frage. Und dazu sogar noch ein paar mehr Details und ein Beispiel, das uns diese Antwort ein wenig anschaulich macht und erläutert. Fast ein bisschen wie bei den Vorträgen auf dem Willow-Kongress. Und mit diesem Vortrag oder dieser Predigt bin ich jetzt auch schon fast am Ende. Was nun? Ich komme ganz kurz zu drittens. Wie man nach inspirierenden, herausfordernden und ermutigenden Kongressen weitermacht, ohne allen auf die Nerven zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe das schon so häufig erlebt, dass ich nach einem Vortrag oder einer Predigt oder eben einem Kongress dachte, Mensch, jetzt habe ich es verstanden, darum geht's also. Und dann war ich total begeistert und euphorisiert und habe mir gedacht, ab morgen wird alles anders. Das, was ich gerade gehört habe, das wird alles verändern. Und dann war ich total begeistert und euphorisch und wollte eben alle Dinge anders machen und am liebsten auch noch, dass alle anderen Menschen um mich herum ab jetzt alle Dinge anders machen. Und das ging dann häufig viel nicht nur auf die Nerven, sondern auch schief. Denn so eine Begeisterung und Euphorie, die hält meistens nur recht kurz. 2-3 Wochen. Und dann ist die Stimmung und die Atmosphäre und das Gemeinschaftsgefühl von so einem großen Kongress wieder vergessen. Und dann treibt mich der Judas in meinem Leben eben doch wieder zur Weißglut und ich denke nicht mal im Traum daran, ihm die Füße zu waschen. Versteht mich nicht falsch, ich finde Begeisterung und Euphorie total super. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich zu einem solchen Kongress fahre, darauf begeistert und motiviert zu werden. Aber allein auf Begeisterung und Motivation kann man Nachfolge nicht aufbauen. Denn Nachfolge ist manchmal einfach wenig begeisternd und motivierend. Und häufig eine ganz nüchterne Entscheidung, Jesus hinterherzugehen. Das zu machen, was er gemacht hat. Auch wenn das eigentlich meinem Wesen oder wenigstens meinem ersten Impuls widerspricht. Das ist zwar manchmal wenig euphorisch, aber ich glaube, das geht dafür auch weniger Menschen auf die Nerven. Und kann sogar ziemlich inspirierend sein. Mir geht es jedenfalls so, dass mich Menschen, die ganz nüchtern Jesus nachfolgen, die ohne viel darüber zu reden, andere groß machen und ihnen dienen, dass die mich total inspirieren und ermutigen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Predigt bis hier jetzt als besonders inspirierend und ermutigend empfunden habt und ob ihr gleich total begeistert und euphorisch aus dem Gottesdienst gehen werdet. Wahrscheinlich eher nicht, keine Ahnung. Dafür hat vielleicht auch einfach ein erfahrener, weiser und berühmter Redner gefehlt und ein bisschen Licht- und Soundtechnik. Eins aber kann diese Predigt vielleicht noch werden, und zwar herausfordernd. Und das versuche ich jetzt einfach in den letzten Sekunden noch ein bisschen hinzubekommen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir uns das einfach mal vornehmen? Das mit dem Füße waschen, so ganz nüchtern und unaufgeregt. Wie wäre es, wenn jeder und jede von uns für sich mal nachdenkt und überlegt, wer in meinem Umfeld kann eine Pediküre gebrauchen? Wem kann ich die Füße waschen? Fällt dir da jemand ein? Vielleicht am Arbeitsplatz oder in der WG? Vielleicht in der Uni oder hier in dieser Gemeinde bei Greifbar? Und wenn dir da jemand einfällt, dann bleib nicht dabei stehen, sondern überleg, wie würde so eine Pediküre für diese Person aussehen? Was dient ihr? Was braucht diese Person? Und dann tu es einfach. So wie Jesus. Denn genau das ist Nachfolge. Amen.